Ja, weil heute Bibelstunde ist, dachte ich, kann es mal um die Bibel gehen. Ist ja ein einzigartiges Buch, das wisst ihr. Gibt kein Buch, was so oft übersetzt ist. 719 Sprachen vollständig. Das heißt, 80% der Menschen können die Bibel lesen und verstehen, obwohl es 7.376 Sprachen geben soll. Aber die kennen dann oft noch andere. Es gibt noch das Neue Testament in 1593 weiteren Sprachen, dann noch Einzelteile. Noch mehr können wir weglassen. Also von dort aus schon einzigartig und auch von dem, was ich versuche, meinen Konfirmanden zu erklären. Über lange Zeit entstanden, 1600 Jahre, über 40 Schreiber auf jeden Fall und trotzdem von einem Geist durchweht und durchatmet. Und das passt zusammen und ist ein Buch, obwohl es viele sind. Gottes Wort durch Menschenmund oder Gottes Wort im Menschenwort. Man kann das kaum auseinanderfitzen, so wie man es bei Jesus nicht auseinanderkriegt. Er ist Mensch ganz, er ist ganz Gott und man kann jetzt nicht sagen, das ist das und das ist das. Ähnlich in der Bibel, dass Gott zu uns spricht und das gibt es. Dieser Weise von keinem einzigen anderen Buch. Und da ist aber die Frage, es ist ein Buch wie jedes andere, da kann ich es lesen wie jedes andere, es ist aber ein einzigartiges Buch, also werde ich es auch einzigartig lesen. Und gibt es ja sehr verschiedene Weisen, das auch zu tun. Es ist immer noch so, dass sie nur wirkt, wenn ich sie lese oder höre. Bei manchen steht es nur im Regal oder liegt unter dem Kopfkissen. Das bringt jetzt noch nicht so viel. Unser Neues Testament sagt einmal, lasst das Wort Christi reichlich unter euch oder in euch wohnen. Und reichlich meint ja nicht nur in der Menge, also 25 Stunden am Tag oder sowas, sondern reichlich ist auch eine Vielfalt, also es gibt viele Weisen, das zu lesen oder wie dieses Wort Gottes in uns Wohnrecht bekommt, wie es in uns zu Hause sein kann. Und da ist die Frage, wie geht das am besten? Und da gibt es ganz bestimmt nicht die Methode, aber ein paar Dinge möchte ich heute einfach mal zu bedenken geben, wie wir es lesen. Allen Methoden, denke ich, ist gemeinsam, dass wir die Bibel in Ehrfurcht lesen sollten. Es ist Gottes Wort, dass wir sie betend lesen und dass wir schauen, dass wir auf den Heiligen Geist hören, der dieses Wort ja inspiriert hat und der bei der Entstehung dabei war und der uns am besten auch erklären kann, was es heute für uns bedeutet. Also wir brauchen diesen Dolmetscher an unserer Seite. Ich denke, das ist wichtiger als vieles andere. Und das gilt für jede Methode, wie ich die Bibel lese, egal wie. Und da ist zunächst eine Weise, dass ich sie wie jedes andere Buch einfach mal durchlese, von vorn bis hinten. Und das empfehle ich durchaus, aber nicht gleich am Anfang. Ja, also am Anfang sollte man sich auf einzelne Schriften beschränken oder einen Bibelleseplan nehmen oder so etwas. Aber wer im Glauben fortgeschritten ist und eine Weile mit Jesus lebt und Bibel liest, dem empfehle ich das gerne, sie tatsächlich mal ganz durchzulesen. Das kann ich so machen, indem ich einfach von vorne anfange und mich bis hinten durchkämpfe. Da gibt es zwischendurch mal Stellen, die weniger interessant sind, so die ganzen Opfervorschriften und Stammbäume und so. Da muss man sich ein bisschen durchkämpfen. Die haben für Juden durchaus Bedeutung und auch die Opfer kann man alle auf Jesus auslegen, aber das ist schon spezieller. Das fällt einem vielleicht nicht so gleich beim ersten Lesen ein. Es gibt auch dafür Bibellesepläne. Karl-Heinz von Heiden hat da manches rausgegeben. Dass man zum Beispiel jeden Tag zwei Kapitel aus dem Alten Testament liest, dazu in einem Psalm, Psalm 119 wird aufgeteilt, und ein Kapitel aus dem Neuen Testament, sodass man eine größere Vielfalt hat. Oder es gibt auch Bibellesepläne, die das mal chronologisch ordnen, sodass man eben die Königsbücher oder Chronik und die Propheten dazu praktisch parallel liest oder so miteinander, dass man dort die Zusammenhänge sieht. Auch das kann hilfreich sein, das ist so zu machen. Wenn man sie von vorn bis hinten durchliest, dann, wenn man es in einem Jahr schaffen will, müsste man jeden Tag so 3 Kapitel lesen. Das ist ein Maß, was noch geht, und dann ist man in einem Jahr durch. Wenn man es nonstop machen wollte, dann bräuchte man so 80, 84 Stunden. Das schafft man nicht ganz ohne Schlaf und auch sonst nicht. Wenn man dabei unterstreicht, wenn man liest, wie ich das mache, braucht man natürlich ein bisschen länger als 80 Stunden, weil das dann Arbeit macht. Meine Angewohnheit ist es, dass ich das immer kennzeichne mit bestimmten Farben. Ich habe da mein System, da finde ich Stellen schneller wieder und das wird auch die Struktur des Textes für mich deutlich. Wenn was gelb ist, dann ist es eine Verheißung, wenn was grün ist, soll ich es machen oder Orte mache ich braun, wie Geografie und so. Und da finde ich mich dann schneller zurecht, das hilft mir. Also die eine Art ist, dass man einfach mal in großen Zügen wirklich sie durchgeht und einfach Masse aufnimmt. Und auch das hat Wirkung. Also auch dieses Wort prägt uns, auch wenn wir nicht jeden einzelnen Satz gleich dabei verstehen müssen und verstehen können. Aber es hat eine Prägekraft und man kriegt mal ein Gespür für den Geist, der da drin ist und für Zusammenhänge und so weiter und hat mal auch die ganze Bandbreite, die in der Bibel ja vorhanden ist und die oft sonst auf der Strecke bleibt. Das ist die eine Art, also große Abschnitte großzügig. Und die andere Art ist, dass man sich kleinere Sachen rausnimmt und die dafür intensiver bedenkt und das vor Gott bewegt. Da kann man sogar mal einen Vers eine ganze Woche oder einen ganzen Monat nehmen und nur diesen einen Vers vor Gott bewegen. Oder wie Solomon jetzt am Sonntag sagte, dass er ein Wort jeden Tag bedenkt, unterwerft euch Gott, ordnet euch ihm unter, widersteht dem Teufel, wird er von euch fliehen. Das meditiere ich jeden Tag durch. Diese 3 Dinge. Kann man machen. Und da kann man mal einen Monat oder so nur mit diesem Wort leben und es beten und es praktizieren und damit Erfahrungen machen. Das ist legitim. Da kann man das andere alles mal vergessen und nur dieses eine Wort durchkauen, bis man es lebt, bis es Fleisch geworden ist, bis es in einen eingegangen ist. Oder ich hörte jetzt jemanden, Heinrich Christian Rust, der deutschlandweit unterwegs ist und viele Vorträge hält und kluges Köpfchen ist. Wenn der in Urlaub fährt, dann nimmt er sich kein Buch mit, liest keine Zeitung, hört keine Nachrichten, nichts. Er nimmt nur einen Psalm, den er den ganzen Urlaub über liest und meditiert und sich damit beschäftigt. Ein Psalm, 14 Tage oder 3 Wochen oder wie lange, nichts weiter. Und sagt, das tut mir so gut. Mal das andere alles raus, das Ganze, was mich sonst beschäftigt. Und einen Psalm immer wieder lesen und verinnerlichen. Ist eine Weise, wie man Bibel lesen kann. Und die Zwischenform, die sehr beliebt ist, ist, dass man jeden Tag einen kleinen Abschnitt liest. Und den dafür mehrmals liest und intensiver drüber nachdenkt. Das ist so die klassische stille Zeit, für die ich auch nur werben kann. Da könnte man sich selber auch ein Buch rausnehmen und das dann einfach mal so durchgehen. Oder es gibt die Kirchenjahreslese, die ist jedes Jahr gleich, die richtet sich so nach den Wochenthemen, nach dem Wochenspruch oder so etwas. Und das beliebteste, diese sogenannte ökumenische Bibellese, wo es dann auch Auslegungen gibt in Kalendern und Büchern und was weiß ich was allen. Und wenn man das liest, dann kommt man so in 4 Jahren durch das Neue Testament und in etwa 8 Jahren durch die gesamte Bibel. Also dann 8 Jahre durch das Neue Testament 2-mal, aber im Alten Testament auch die wichtigsten Sachen. Da hat man so 10, 12 Verslein am Tag, die man intensiver bedenken kann. Wenn man das praktiziert, wäre mein Tipp noch dazu, dass man bei der fortlaufenden Bibellese gerade im Alten Testament auch mal das anschaut, was weggelassen wird. zumindest mal hinschauen, was lassen die jetzt hier weg. Wenn es bloß Stammbäume sind, ist das noch okay. Ich beobachte, dass im Alten Testament oft Dinge bei den Propheten weggelassen werden, die genau eigentlich in unsere Zeit sprechen oder die davon sprechen, wie Gott Israel am Ende der Zeit wiederherstellt und Dinge, wo ich sage, Mensch, das sind die aktuellsten Sachen beim ganzen Propheten und die werden in großen Regelmäßigkeit übergangen. Und man kann erst darüber tiefsinnig werden, warum. Ich kriege da manchmal Zorn, wenn ich das lese, was man dort weglässt. Also unbedingt, wenn so große Sprünge sind, das mal gerade lesen. Und wir haben in unserem Land so die Einrichtung betreuten Wohnens. Das finde ich was sehr Gutes für Menschen, die alleine nicht mehr klarkommen. Die können so noch ziemlich selbstständig sein und kriegen aber die Hilfe, die sie brauchen, werden an die Hand genommen, werden versorgt. Was wir in unserem Land jetzt zunehmend haben, ist die Einrichtung betreuten Denkens, meiner Ansicht nach. Also man soll heute nur noch nachdenken, was andere vordenken und wieder keuen, was andere vorgekaut haben oder was einem die Medien vorgekaut haben. Und da gehöre ich zu denen, die das Selberdenken bevorzugen. Und das Problem ist, oder die Beobachtung, dass das, was wir in der Welt haben, haben wir bald auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Kirche. Und ich denke, wir haben inzwischen auch sowas wie ein betreutes Bibellesen. Dass uns Leute an die Hand nehmen und uns sagen, was wir lesen sollen und wie wir das verstehen möchten, bitteschön. Und was wir vielleicht auch nicht lesen wollen. Und das wird uns dann so im mundgerechten Happen vorgekaut, erklärt und serviert. Und da ist meine dringende Ermutigung oder Mahnung, Leute, lest die ganze Bibel. Interessant sind oft die Dinge, die nicht gesagt werden. Und was mich im Studium gerettet hat, ist, dass ich dort im Studium zweimal die Bibel durchgelesen habe und gemerkt habe, ach das und das, das steht auch noch drin, das haben die alle so gar nicht gesagt. Und da sieht das ja ganz anders aus, was die mir sonst noch erzählt haben. Ja? Das ist eine der Sachen, die mich gerettet haben dort. Also, ganze Bibel lesen, immer wieder und dabei innerlich hören, was Gottes Geist sagt oder was er lebendig macht und das wieder im Gebet bedenken. Und was ich immer mehr wahrnehme in unseren Gemeinden, das ist, ich nenne es mal Bibelschwund. Ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr Bibelanalphabeten in unseren Gemeinden, selbst in frommen Kreisen. Es wird nicht mehr Bibel gelesen. Schon gar nicht als Ganzes. Bibelstunden sterben aus. Oder man will nur mundgerechte, wohlschmeckende Happen haben, so die Sahnehäubchen. Ich bin manchmal auch bei kirchlichen Mitarbeitern zutiefst erschrocken, wie wenig die Bibel kennen, bis hin zu Pfarrern. Die haben die noch nicht durchgelesen. Die kennen Dinge noch nicht. Ich sage, wie kann das sein? Das ist dein tägliches Brot, das du austeilen sollst und du kennst es nicht. Das ist erschreckend. Eher gehen ja noch fromme Bücher, die man liest und da gibt es viel gute Sachen und viel weniger gute Sachen. Das kann sehr hilfreich sein und auch ermutigend. Aber meine Sorge ist, dass die vielen frommen Bücher das eine Buch verdrängen und ersetzen. Und das halte ich für gefährlich. Ich könnte auch sagen, ich halte es für geistlich tödlich. Und weil das Verführungen und Irrlehren Tür und Tür öffnet, ich sage eher, wer die frommen Bücher nicht anhand der Bibel prüfen kann, der sollte sie gar nicht lesen. Das Erste ist die Bibel. Das ist beim jemand, der am Glauben anfängt, anders. Da kann ich sagen, gut, dann lies das erstmal und komm dort rein und da ist das leichter und hilft dir. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe auch selber viele fromme Bücher. Ja? Das ist jetzt so nicht, dass ich die verachte. Aber wenn die ein größeres Gewicht kriegen als die Bibel, dann wird es schwierig. Ich brauche die Bibel, um erstens prüfen zu können, was sie sagen, und zweitens, um auch festzustellen, das ist alles wahr, was da drin steht, aber es ist einseitig und die Seite hat es auch noch. Und wir haben heute ganz stark einseitige Formen von Christentum in die eine oder andere Richtung. Und es gibt wenige, wo man noch so das ganze Spektrum sehen kann oder ahnen kann. Und das liegt daran, dass wir die Bibel vergessen und bloß noch unsere Lieblingsbücher lesen. Selber Bibel lesen und zwar im Zusammenhang lesen. Das ist mein Punkt, den ich auch immer wieder bringe und werde ich es bringen, solange ich lebe. Es gibt im Englischen dieses Sprichwort, a text without context becomes a pretext. Ein Text ohne Kontext wird zum Vorwand für alles Mögliche und Unmögliche. Der Zusammenhang kann die unmittelbare Umgebung eines Verses sein, ist klar. Es kann das ganze Kapitel sein, dass man mal reinguckt, wo steht das so drin. Und oft geht der Zusammenhang über das Kapitel hinaus. Was uns oft gar nicht mehr bewusst ist, ist, dass die Kapitel ja eine Zugabe zur Bibel sind. Ursprünglich wurden die nicht in Kapiteln geschrieben, das war fortlaufender Text. Und damit man dann in verschiedenen Bibelausgaben sich einigen kann, was man jetzt lesen will, hat man zunächst die Kapitel erfunden und später auch noch die Verse dazu. Und das ist durchaus genial gemacht, also oft sehr gut abgeteilt. Aber es teilt eben auch ab. Und es unterbricht Zusammenhänge. Und manchmal hindern uns diese Kapiteleinteilung, die Zusammenhänge zu sehen. Es war jetzt Jesaja 12, Predigtext auch, fängt an jenem Tag oder bei Luther in jener Zeit, wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du hast gegen mich gezürnt und dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Kann man so machen, aber was ist denn nur an jenem Tag? An welchem denn? Da muss ich Kapitel 11 lesen. Und da finde ich zwei Stellen, wo steht, an jenem Tag wird das und das passieren. Und erst wenn ich das im Kapitel 11 gelesen habe, weiß ich, wann dieses Kapitel 12 aktuell wird und wann ich das sagen werde. Und ich werde das Kapitel 12 nicht einordnen können, wenn ich vorher nicht Kapitel 11 gelesen habe. Ja, also ich darf mich doch von dieser Zahl, die davor steht, nicht abbringen lassen, den Zusammenhang zu suchen. Und wenn sowas steht an jedem Tag, dann muss ich doch, wenn ich hier na wandeln. Und dann muss ich hier gucken, und wenn es im Kapitel 12 nicht steht, und da steht es nicht, dann muss ich eben mal zurückblättern, wann das steht. Und es steht tatsächlich zweimal vorneweg. Wenn Israel gesammelt wird am Ende der Zeit, aus allen Ländern, an jedem und so. Und dann kriege ich einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Auch die Zwischenüberschriften können uns hindern, Zusammenhänge zu sehen. Da lesen wir ab der Überschrift und sehen nicht mehr, was Jesus vorneweg gemacht hat. Da steht Sturmstillung. Und dann der Besessene von Gerasa, der da kommt aus den Gräbern. Ich sage, da gibt es einen Zusammenhang. Woher kommt denn der Sturm? Wer wollte denn verhindern, dass Jesus dort ankommt, Leute? Und wieso hat er erst diesen Sturm geboten, genauso wie er den Dämon dann geboten hat? Das sind doch Zusammenhänge. Aber man liest das überhaupt nicht mehr zusammen, weil dann Überschrift dazwischen ist. Und dann kriegt man auch geistliche Dinge, die Zusammenhänge, nicht mehr mit. Diese Überschriften sind sehr hilfreich für einen Überblick, ja, oder dass ich schnell was finde in der Geschichte. Da ist das gut. Aber die Überschrift kann auch meine Gedanken schon in eine bestimmte Richtung lenken, worum es da gehen soll. Und nicht jede Überschrift ist angemessen, meiner Ansicht nach. Da haben wir wieder das betreute Bibellesen. Du sollst das unter dieser Überschrift bedenken. Und es gibt Leute, die empfehlen, man soll nur Bibeln lesen, wo nur die Kapitel und Verse sind und keine Überschriften. Und ich habe ja die CSV-Edition von der Elberfelder, da ist das so. Da sind keine Überschriften, nichts. Es ist nur fortlaufender Text und die Zahlen am Rand. das macht es mal ein bisschen bewusst, wie es geschrieben ist und hilft eher noch zusammen zu lesen. Man findet dafür die Sachen nicht so gut, ne? Aber ich lese die sehr gern. Das ist die wörtlichste Übersetzung, die wir zurzeit haben, die man verstehen kann. Das ist eine Überarbeitung der ursprünglichen Elberfelder, nicht die revidierte. Es ist auch keine Bibelkritik drin hier. Man hat also die Verse nicht künstlich abgeteilt, um irgendwelche Quellen rauszuarbeiten, sondern man hat es so, wie ein Urtext ist, gelassen. Finde ich sehr hilfreich. Ich lese die sehr gern. Also auf solche Dinge mal achten. Auch ist das hier ein Bericht, was hier steht? Oder ist es Teil eines Gedichtes? Dein Körper ist wie Elfenbein und deine Zähne und deine Haare wie Ziegenherden oder so. Das muss man jetzt nicht unbedingt wörtlich verstehen. Da muss ich sehen, das ist ein Liebesgedicht. Ja, das sind Bilder. Ist es Prophetie? Ist es ein Gleichnis? Ist es bildliche Rede? Wenn bei Propheten oder offenbar von Tieren die Rede ist, das ist keine zoologische Abhandlung, sondern da geht es um Menschen und Systeme. Das muss ich beachten. Ja? Also ich muss den Zusammenhang auch von der Gattung her sehen. Und wenn ich das nicht mache, dann komme ich unter Umständen in Teufels Küche. Also es gibt irgendeine Art von Bibellesen, die Zusammenhänge in einer Weise missachtet, dass ich sage, es ist kriminell. Und wenn man mit unseren oder mit euren Aufsätzen oder Briefen, die ihr geschrieben habt, mal so umgehen würde, wie manche mit der Bibel, dass man mal hier einen Satz nimmt und da einen Satz und das dann zusammenstimmt, ihr würdet die Leute anzeigen. Kleines, mal harmloses Beispiel, ich habe mal nach Reden von Politikern geguckt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte zur Eröffnung des Ökumenischen Rates zur Vollversammlung in Karlsruhe jetzt Ende August: Unsere Freiheit darf und kann nicht grenzenlos sein, hat er so gesagt. Unsere Freiheit darf und kann nicht grenzenlos sein. Diesen Satz kann ich jetzt in alle möglichen Richtungen auslegen. Ja? Und man könnte jetzt lange Abhandlungen darüber machen, was Steinmeier dort gesagt hat und wo sich unser Land hin entwickelt. Und man könnte eben alle möglichen oder auch unmöglichen Absichten unterstellen. Der Zusammenhang des Satzes ist: Unsere Freiheit, mit der Erde, mit ihren Schätzen und Gaben umzugehen, darf und kann nicht grenzenlos sein. Hier stehen die reichen und die industrialisierten Länder und die dortigen Kirchen natürlich in besonderer Verantwortung. Da klingt dieser Satz schon völlig anders. Ja, er hat ein bestimmtes Ziel und man kann ihn so ganz anders einordnen. Und damit haben sich viele Vermutungen oder Unterstellungen jetzt, was das für ein böser Mensch ist, erledigt, wenn ich den Zusammenhang sehe. Von mir wurde mal von einer Predigt weitergegeben, ich hätte gesagt, Sünde macht Spaß und ist schön. Als einziges Ergebnis. Das habe ich wirklich gesagt. Der Zusammenhang war: Jede Sünde hat etwas, was uns an ihr reizt, was scheinbar ein Vorteil ist. Wenn ich jemanden bemause, dann habe ich eben das, was ich vorneweg nicht habe. Wenn ich jemanden umbringe, dann bin ich die Kerl endlich los. Also es hat ja Vorteile, um dessen Willen ich das mache. Insofern kann Sünde schön sein und kann mir Vorteile bringen. Hinterher ist es aber Gift und bringt mich um. Das habe ich dann auch gesagt. Es ist süßes Gift, ich schlucke es und dann bin ich tot. Aber wenn man nur sagt, ich habe verkündigt, Sünde ist schön und macht Spaß, fühle ich mich nicht wirklich verstanden. Oder sage ich eine böswillige Wiedergabe meiner Predigt, obwohl ich das gesagt habe. Ja. In der Bibel steht beispielsweise der Satz: Tu, was vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Das Zitat ist richtig, es steht wirklich so drin. Frage ist: Darf diesen Satz jeder in Anspruch nehmen? Gilt da auch für einen Adolf Hitler oder für Putin oder für Zelensky oder jeden anderen, der sich darauf beruft? Tu, was dir vor die Hand kommt, dann der Herr ist mit dir. Oder muss ich den Zusammenhang beachten? Da ist der Prophet Samuel, der salbt den Saul zum König und sagt: Die Esel, die du suchst, sind längst gefunden, macht dir keinen Kopf. Und dir wird jetzt das und das begegnen. Du wirst einer Schar von Propheten begegnen und so weiter. Und der Geist Gottes wird über dich kommen und du wirst zu einem neuen Menschen verwandelt werden. Und wenn das geschieht, wenn diese Zeichen über dich kommen, dann tu, was dir vor die Hand kommt, denn der Herr ist mit dir. Ja? Da ist eine Voraussetzung genannt. Der Geist Gottes kommt über ihn, verwandelt ihn, er wird ein neuer Mensch. Und wenn er dann tut, was ihm vor dir ankommt und Gott mit ihm ist, dann haut das hin. Und da muss ich zunächst mal sehen, dieser Satz ist Saul gesagt, in einer bestimmten Lage, für ihn persönlich. Und wenn er für jemand anderes gilt, dann offensichtlich für Leute, die auch mit Gottes Geist erfüllt sind und neue Menschen geworden sind und die von Gott geleitet werden und denen Gott dann Gelingen schenkt, indem was sie tun. Das ist der Zusammenhang. Aber wenn ich diesen Satz nur so zitiere und dann jedem zusage, verdrehe ich in krimineller Weise den Willen Gottes und das Wort Gottes. Noch schlimmer wäre ich, wenn ich Bibelworte einfach zusammenstelle. Natürlich kann ich Matthäus 27,5 und Lukas 10,37 zusammenstellen. Er ging davon und da hängt es sich, so geh hin und tu desgleichen. Ja. Und wer so mit der Bibel umgeht, der kann damit alles Mögliche und Unmögliche und auch das Gegenteil davon begründen. Und wenn ihr mal darauf achtet, es gibt Verkündigungen, auch fromme Verkündigungen, da kommt ein Bibelzitat nach dem anderen, aber immer nur kleine Verse und Halbverse, die dann aneinander gestückelt werden, um zu beweisen, was er sagen will. Das kann ich machen. Aber es wird am Ende dem Gesamtanliegen der Bibel oder vielleicht überhaupt dem Willen Gottes in keiner Weise gerecht, weil ich habe mir es zusammengestückelt und es klingt so fromm. Und wenn ich die Bibel selber nicht kenne, falle ich da drauf rein und sage, ist doch alles biblisch? Alles biblisch, der hat recht, ich mache das so. Und du kommst in Teufelsküche. Also dadurch, dass das Bibelstellen zitiert werden, das beweist überhaupt noch gar nichts. Wenn ich nicht den Zusammenhang dieser Stellen sehe und vielleicht auch nur sehe, was die Bibel auch noch sagt zu dem Thema. Ich bin mir sicher, es gibt kein Buch, das so missbraucht wird wie die Bibel. Keins. Auch darin ist sie einzigartig. Und deswegen lege ich immer wieder diesen Wert drauf, Leute, lest die Bibel im Zusammenhang. Natürlich darf ich mir mal so einen Vers nehmen, der mir zugesagt wurde, wie du ihn eben zitiert hast. Ne? Und das kann man jetzt positiv sehen oder negativ. Negativ könnte man sagen, Rosinenpickerei. Ja? Aber ich sage, man darf das auch mal machen. Es gibt Verse, die einen besonders mal ermutigen oder die einem besonders gefallen, die einen besonders ansprechen. Dann darf ich mit diesem Vers mal ganz persönlich leben und darüber froh werden. Aber wenn man nur aus einer frommen Spruchsammlung lebt, dann wird es wieder schwierig. Dann fühlt man sich vielleicht noch biblisch fromm und ist voll auf Abwägen und merkt es überhaupt nicht. Also wie gesagt, wenn einmal ein Vers ganz wichtig wird, das ist gut. Und es gibt da sehr auch persönliche Erfahrungen, wie ein Bibelwort auch unabhängig vom Zusammenhang mal einen ganz persönlich anspricht. Das darf es geben. Das ist legitim. Und manche, die Gottes Willen suchen, das ist jetzt ein spannendes Thema, die machen das dann so, dass sie dann irgendwo mal die Bibel aufschlagen und gucken, was steht hier. Und Amazia, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Aha, es ist also Zeit für einen Generationswechsel, ich gebe meinen Betrieb ab. Oder so. Könnte sein, dass das Gott mal so redet. Kann sein. Gibt die Technik des Bibelstechens. Ja, gibt es Lexikonartikel, wenn man nimmt einen Brieföffner hat irgendeinen spitzen Gegenstand, sticht da blind in die Bibel irgendwo rein, legt es auf und dann nochmal mit blind geht man irgendwo drauf und liest. Doch aus dem blauen Purpur breiten und die Schüsseln und Schalen und Spendenschalen und Kannen zum Trankopfer darauf stellen, das beständige Brot soll darauf sein. Schaubrote. War es vielleicht nicht der Treffer. Oder für einen Bäcker ist es vielleicht wichtig. Bibelstechen. Also, dass man sagt, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Soll ich einkaufen oder nicht? Soll ich ein neues Auto kaufen oder nicht? Soll ich jenes bestellen oder nicht? Diesen anrufen oder jenen besuchen oder nicht? Und dann macht man das eben so, dass man hier irgendwie so reinsticht und dann guckt. Das kann Gott in Einzelfällen durchaus gebrauchen. Das gibt es. Und es gibt da erstaunliche Erfahrungen damit. Und das kann legitim sein. Es wird erzählt, dass Franz von Assisi so seinen Weg gefunden hat. Ich kann jetzt nicht sagen, wie historisch das ist oder ob das Legende ist. Er hat irgendwie drei Bibelworte gestochen oder gezogen oder wie auch immer. Wenn du vollkommen sein willst, geh und verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Aus Matthäus 19, dann noch Lukas 9, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Und Lukas 9, 23, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So ist das Werk von Franz von Assisi entstanden. Und das hat eine Linie und es ist ein Segen draus geworden. Ja? Das kann es geben. Aber es kann natürlich auch Unsinn rauskommen. Also wenn ich jetzt auf den Vers komme, als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und er hängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab. Na gut, das war es dann wahrscheinlich wieder nicht. Ja? Dasselbe betrifft sogenannte Ziehbibeln. Ja, das kennt ihr, dass im Körbchen Bibelstellen sind und die kann man dann ziehen fürs neue Jahr oder mal persönlich. Auch da gibt es ganz tolle Erfahrung, habt ihr vielleicht schon gemacht, dass ihr wirklich ein Wort gezogen habt, was euch durchgetragen hat, was euch eine Bestätigung war. Ich kenne das auch. Ich kenne jemanden, der das in der Seelsorge regelmäßig gemacht hat, der so grob auf dem Tisch stehen und sagt, es passt immer, was der gezogen hat. Kann sein. Ist eine Möglichkeit. Ich selber denke, wenn man es zur ständigen Methode macht, hätte ich ein bisschen Bedenken, weil wir können Gott nicht zwingen zu reden. Es gibt Zeiten, wo Gott schweigt. Es gibt so eine Stelle beim Saul gegen Ende, wo er sagt, er fragt den Herrn, der beantwortet nicht, weder durch Propheten, noch durch Los, noch durch irgendwas. Es kam nichts. Ja, das gibt es. Oder es gibt es manchmal auch, dass uns jemand ein Bibelwort zuschiebt und sagt, das habe ich für dich gezogen, das ist ein Wort für dich. Und manchmal trifft es auch und manchmal sage ich, danke, es ist lieb von dir, ich kann damit erstmal nichts anfangen. Und vielleicht kommt es später und vielleicht kommt es nie, dass ich was damit anfangen kann, das darf ich dann nochmal zugeben. Und ich darf dann auch meinen Verstand einschalten oder beten, sagen, hat das eine Bedeutung oder hat das nicht? Und ich darf das dann auch beiseite legen und sagen, nee, das war es jetzt nicht. Also Gott will führen, er benutzt manchmal auch die abstrusesten Methoden dafür. Das will ich gern, man kann ihn dort nicht einschränken. Ja? Man kann ihm nicht sagen, das darfst du nicht so machen, das kann er so machen. Und manchmal sind so Ziehbibeln oder Bibelstechen, können durchaus ein erstaunliches Wort einem auch geben, mit dem man leben kann, aber ich kann Gott nicht zwingen, so zu reden. Und es sollte dann auch so sein, dass es vielleicht noch Bestätigung dafür gibt. Oder dass man dann mal guckt, gibt es noch von einer anderen Stelle, dass ich ein ähnliches Wort ziehe oder dass ich was erlebe oder irgendwo was sehe, wo ich merke, das passt dazu. Ich denke, dass Gott oft die Dinge auch bestätigt, die er einem sagt. Und das hilft einem dann, dass man sich nicht in irgendwas rein verrennt. Oder dass man vielleicht auch mal einen geistlichen Begleiter fragt, du, kann das so sein? Kannst du das für mich so annehmen, dass das jetzt eine Richtung ist und dass ich das so nehmen darf? Wenn es von Gott ist, dann darf ich das auch mal prüfen lassen, das hält Gott aus. Und ich kann dann umso gewisser sein. Oft wird es einfach so sein, dass man Bibel liest und plötzlich leuchtet einem so ein Wort auf und man merkt, das ist es jetzt. Und dann streicht man sich das an oder schreibt sich es auf den Zettel und sagt, das halte ich jetzt fest. Dort sagt mir Gott was, ich werde das und das bekommen oder so. Und das darf ich dann machen, muss ein bisschen aufpassen, dass nicht der persönliche Wunsch der Vater des Gedankens ist. Ne, es gibt, ich habe schon so von manchem gehört, der sehr krank war, und die haben dann alle aus Psalm 118, Vers 17 gefunden: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der ist auch fett gedruckt in Luther Bibel, den findet man leicht. Und manche haben den wirklich als eine Verheißung so gekriegt, die haben das auch überlebt und alles. Andere haben es nicht überlebt, und wo ich dann sage, ja, also wenn es Gott gesagt hat, also dass er sich wieder anders erlebt, schwierig, dann war es vielleicht doch eher der Wunsch auch. Ne? Man hält sich dann dran fest. Ich will das auch nicht verurteilen, aber will bewusst machen, es kann ganz schnell auch sein, dass so der eigene Wunsch das dann ist, wo man dann denkt, das sagt Gott jetzt zu mir. Deswegen sagte ich das mit der Prüfung auch. Oder gibt es eine Bestätigung nochmal? Gibt es andere, die das auch sagen können? Zunächst mal ist die Bibel von Personen geschrieben worden in bestimmten Situationen oder für bestimmte Situationen, für bestimmte Personen. Es gibt also da einen historischen, konkreten Anlass auch dazu. Das ist das eine. Die andere Seite vom Wort Gottes ist, dass es zugleich ein ewiges Wort ist von dem ewigen Gott. Und das heißt also, es steht über der Zeit. Und deshalb kann es auch mal wieder sehr konkret in ganz verschiedene Situationen und Zeiten hineinsprechen. Das ist ja das Phänomen der Bibel. Und dann kann auch mal ein einzelnes Wort in eine Lage hineinsprechen, die mit der Lage dort gar nichts zu tun hat, aber die in meine Lage jetzt spricht. Und ich darf das auch nehmen. Das ist immer wieder auch für Überraschungen gut. Wovor ich warnen möchte, ist, solche persönlichen Erkenntnisse oder wenn mir persönlich ein Wort so wichtig wird, obwohl es nicht dem Zusammenhang entspricht, dann darf ich das für mich nehmen, aber ich sollte es nicht verallgemeinern und allen anderen jetzt sagen, das ist jetzt die neue Lehre und so müsst ihr dieses Wort verstehen. Das geht dann nicht, ja, sondern es ist eine sehr persönliche Anwendung, die kann legitim sein. Aber wenn ich diese ganz persönlichen Erlebnisse verallgemeine und allen anderen unterschieben will, dann wird was ganz schwierig. Ja, das ist nicht haltbar, darf ich nicht. Ja, dann muss ich das unterscheiden. Und wenn wir jetzt so bei den Ziehbibeln und diesen Dingen waren, komme ich zu dem, was mein ganzes Ding ausgelöst hat, das Thema. Das war jetzt alles bloß der Einstieg, aber ich mache nicht mehr ganz so lang. Das sind die Herrnhuter Losungen. Da ist ja auch was ausgelost, ja, das ist so was wie eine Ziehbibel. Und das hat eine lange Geschichte. Die gibt es seit 1731, zwischen in mehr als 100 Ländern verbreitet, in 60 Sprachen, das ist gewaltig, wird von vielen Leuten, also über 1 Million auf jeden Fall gelesen, vielleicht viel mehr. Gibt es als Buch, ich habe es hier im Tempus drin, gibt es als App, gibt es als Spruchbox und sonst was. Man kann es als E-Mail schicken lassen. Das Wort Losung hat ja zwei Bedeutungen, erstmal vom Deutschen her. Einmal ist es was Ausgelostes. Ja, ich habe ein Los gezogen aus der Lostrommel. Das andere wäre, es ist eine Parole, es ist ein Motto. Wenn auf Demonstrationen Losungen getragen werden, Proletarier aller Länder, vereinigt euch oder irgendwie Zeug, das hat man nicht ausgelost, sondern ist eine Parole, sagt man auch Losung. Ja? Ich habe die Losung noch in einer englischen App und das heißt Daily Watchword und das gefällt mir wesentlich besser. Daily Watchword kann man übersetzen, tägliche Parole oder tägliches Motto, tägliches Leitwort, tägliches Merkwort, Passwort, Kennwort, Signalwort, Alarmzeichen steckt sogar drin. To watch ist ja wachen, ja, also eine Parole zum Wachen, zum Munterwerden. Eine Parole am Wachhäusel, die man ausrufen muss, ne, um da reinzulassen, das wäre auch so eine Losung, so eine Parole. Also ein Wort, das uns in Bereitschaft setzen will, das uns wach machen will, aufmerksam machen. Genau das ist, glaube ich, der ursprüngliche Sinn. Ja? Entstanden ist das im Zinzendorf, die haben dort in Herrnhut immer irgendwelche Singstunden gehalten, also den ganzen Abend nur gesungen. Irgendwelche Lieder, die er oft auch selber geschrieben hat. Und dann hat er am 3. Mai 1728 die erste Losung rausgegeben. Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riss ihn von den Thron und ich sollte ihn nicht lieben. Geht dann noch weiter, aber das hat er weggelassen. Und diese drei Zeilen war dann so die Parole dieses Tages oder dieses Abends. Und dann fand man das so toll, das machen wir jetzt immer. Und dann zog ein Bruder mit der Parole des Tages durch die 32 Häuser von Herrnhut und hat diese Parole dort weitergesagt, früh. Hat aber nicht nur die Parole gesagt, sondern hat man gleich noch Gespräche geführt, war oft Seelsorge mit verbunden. Ja? Und dann abends in der Singstunde hat er das dann, was er so unterwegs gehört hat, von Leuten wieder mitgenommen und die haben dann dafür gebetet, was in den Häusern los war. Ja, dort hatte das noch ein sehr geistlichen Sinn und dass so eine Gemeinschaft eins ist mit einem Wort, das sie bewegt und das so die Parole des Tages ist, die Aufmerksamkeit auf etwas richten soll. Und man hat darüber auch geredet, ist ins Gespräch gekommen und hat darüber dann wieder gebetet. Das war der Ursprung. Das war 1728 und 1731 wurde dann die erste Losung rausgegeben. Und seitdem erscheint sie jedes Jahr ohne Unterbrechung. Und als dann die Weltmission losging, ein Jahr später, 1732, fing auch super die weltweite Verbreitung der Losungen an. Wie sie aufgebaut waren und funktionieren, das hat sich immer wieder mal geändert, auch inhaltlich. Schon Zinzendorf hat es dann geändert, was er da rausgibt. Heute haben wir ein Bibelwort aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen und noch ein Liedvers oder Gebet. Und das alttestamentliche Wort wird aus 1824 Bibelversen ausgelost. Das wird also tatsächlich gezogen. Da gibt es Lose, die so aussehen, nummeriert. Und dann gibt es ein Verzeichnis, wo zu den Nummern ein Bibelwort zugeordnet ist. Und das ist es dann. Man sieht also diese Zahlen. Die sind in so einem Korb drin, oder hier so nochmal, in so einer Schale drin und werden dann für jeden Tag des Jahres gezogen, immer im Frühjahr, fürs übernächste Jahr, damit dann noch genug Zeit ist, das neutestamentliche Wort zu suchen und noch den Dritttext und das noch zu übersetzen und zu drucken. Es gibt so einen kleinen Saal da am Fruchthof in Herrnhut, wo dann bestimmte Ehrenleute und Mitglieder der Direktion das ziehen dürfen und dann Tag um Tag die Nummer ziehen und das wird dann aufgeschrieben und so weiter und so entstehen die Losungen. Also 1824 nummerierte Kärtchen. Und was dann gezogen wurde, wird für 2 Jahre beiseite gelegt, dass es dann nicht nochmal gezogen wird, sodass die aktuelle Zahl dann etwa 1100 Kärtchen sind, aus denen die Losungen gezogen werden für ein Jahr. Dieses Losverfahren gibt es nur bei den Herrnhuter Losungen. Ja, die Jahreslosung zum Beispiel ist nicht ausgelost. Die wird in einem komplizierten Verfahren einer bestimmten ökumenischen Kommission ermittelt. Da wird so lange diskutiert und abgestimmt, bis dann ein Wort übrig bleibt. Dasselbe die Monatssprüche oder so. Ja, das ist bewusst herausgesucht, dass man sich auf einen Vers dort einigt, der dann am Ende die Mehrheit hat. Die Losung ist wirklich nur hier. Die Texte aus dem Neuen Testament sollen dann zu dem aus dem Alten Testament passen. Das gelingt mehr oder weniger gut, das merkt er selber. Und die dritten Texte ähnlich, ja, aus Gesangbuch oder Gebete auch sehr unterschiedlich. Auch da gefällt mir das Englische besser, die haben ein kurzes Gebet drunter immer, jeden Tag. Und das ist auch viel geistlicher, viel konzentrierter als das, was man hier im Deutschen hat. Und das Neutestamentliche wird meistens aus den Schriften genommen, aus denen auch die ökumenische Bibellese genommen ist, sodass man eben sich mit diesen Büchern auch vorwiegend beschäftigt. Und wenn diese drei Texte feststehen, dann wird das eben übersetzt und dann in Druck gegeben und so weiter. Ja, Luther sagen selber, dass diese Losungen keinem irrenem Gesetz unterliegen, sondern dass man in regelmäßigen Abständen schaut, passt das noch? Sind das noch Worte, die verständlich sind oder die, ja, was nur zeitgemäß sind oder wie auch immer? Und dann tauscht man diese Bibelworte auch mal aus, die gezogen werden. Das wird aktualisiert. Und da kann man schon so sich seine Gedanken machen, in welche Richtung das aktualisiert wird. Wie ist das bei euch so? Habt ihr Erfahrung mit Losungen? Lest ihr die? Welche Erfahrung habt ihr damit? Der große Vorteil ist ja, dass man wenigstens zwei Gottesworte am Tag erstmal liest. Das ist immer schon mal gut und nicht zu verachten. Es ist immer noch Gottes Wort und gerade so früh zu starten, auch wenn vielleicht nicht mehr Zeit ist, dafür ist Zeit. Und das ist sehr viel besser als nichts. Ja? Also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sage ich, diese beiden Happen können nicht das Bibellesen ersetzen. Es sind Rosinen, die sind gut, die darf man essen, die sind auch gesund. Aber nur von Rosinen sich zu ernähren oder nur zwei pro Tag hält einem nicht am Leben. Das ist den Herausgebern der Losungen auch klar. Sie schreiben, die Losungen sind ein Weg, Gottes Wort in unserem Alltag kommen zu lassen. Sie können ein erster Schritt sein, die Bibel in ihrer ganzen Breite und Tiefe kennenzulernen. Das schreiben sie selber so. Das ist auch gut. Genauso ist es. Ja. Man muss also bei den Losungen wie bei allem anderen auch zwischen rechtem Gebrauch und einem möglichen Missbrauch unterscheiden. Ein Missbrauch wäre zum Beispiel jetzt als Orakelbuch zu nehmen, ne? Weil das in der Losung steht, gehe ich auch nicht einkaufen oder mache ich das oder so. Das kann schon mal sein, dass man so einen Anstoß kriegt, für etwas zu tun oder auch nicht zu tun. Also es gibt da fließende Übergänge, aber Orakelbuch ist es eben nicht und interessanterweise ist bei den Wikipedia-Artikel zu Bibelstellen dann auch Wort auf die Losung verwiesen. Also die merken auch, da ist eine innere Verwandtschaft irgendwo. Ja? Ich selber bin mit den Losungen von Kind auf vertraut. Ich wurde also täglich bei uns gelesen früh, das war völlig klar und ich habe das immer beibehalten. Es gibt eigentlich keinen Tag ohne Losungen, meistens auch gleich früh. Und manchmal gibt es tatsächlich auch einen Vers, der mich anspricht oder mir wichtig geworden ist. Am meisten vergesse ich. Ich weiß, ein Tag war mal am 19. August 1985, ist schon lange her, da sind wir in unsere erste Pfarrstelle gezogen. Und wir sollten erst woanders hin, wo ich mich auch gefreut hatte. Und dann hatte sich aber dort ein Richterpfarrer beworben, der schon fertig war und hatte es Vorrang. Und man hat mich dorthin geschickt und ich war erstmal nicht so begeistert. Und da stand in der Losung aus Jesaja 58, ich will dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Und das habe ich so nehmen können, Gott wird mich führen, egal wie das hier ist und ich werde genug kriegen und das wird gut. Ja, und das war so ein Wort, was wirklich so in mir hängen geblieben ist und was ich bis heute sogar noch weiß, deswegen weiß ich sogar noch das Umzugsdatum von den anderen, weiß ich das nicht mehr, weil sich das so tief eingeprägt hat. Ja, so etwas gibt es. Und dann habe ich es immer so gemacht, wenn ich eine neue Bibel eingelesen habe, ich nenne es mal so, also wenn ich zum Beispiel die jetzt hier oder ich habe das schon öfter gemacht, dann habe ich immer die Kapitel, aus denen die Losung kommt, gelesen. Und da ich mir die immer anstreiche, so ein bisschen nach meinem System, weiß ich dann immer schon, welche Kapitel ich gelesen habe. Und das sind mir, und zwar wiederholt, also über Jahre, ich habe das x-mal durchexerziert, ein paar Dinge aufgefallen. Nämlich zum Beispiel, dass sich Kapitel ziemlich schnell wiederholen. Ziemlich schnell. Schon nach wenigen Wochen liest man dieselben Kapitel wieder und nach einem Vierteljahr kommen eigentlich kaum noch neue Kapitel dazu. Und da dachte ich, Moment, ist die Bibel dann nicht noch ein wenig dicker kann das sein? Und da ich das immer wieder gemacht habe, das ist was Zweites, was mir aufgefallen ist, dass ich sage, die meisten Losungen kommen aus dem Psalmen und Jesaja 40 bis 66. Also man kann auch mal andere, aber meiste aus dem Psalm und Jesaja 40, 66. Und meistens sind es auch eher ermutigende, positive Verse. Wenig auch manchmal jetzt, aber hatten jetzt gerade neulich Zephania und so, das war schon ein hartes Wort, aber ganz viel so Positives, Ermutigendes. Und ganz viel habe ich gemerkt, dass das nur die Hälfte der Verse, also auch die Verse noch nur teilweise zitiert werden. Wenig vollständige Verse. Und dann manchmal so aus dem Zusammenhang wirklich gerissen, dass man den ursprünglichen Sinn dieser Losung nicht wiedererkennt. Und ich dachte, wenn das stimmen sollte, dann ist es doch etwas einseitig, die ganze Geschichte. Und lassen einen fragen, was wird ja eigentlich mit den Losungslesern gemacht oder wie werden die geprägt? Ist das auch so was wie betreutes Bibellesen? Und um mal diesen subjektiven oder bösen Eindruck oder das Bauchgefühl zu überprüfen, habe ich da mal ein Bibelverzeichnis zur Losung erstellt im Laufe der Jahre. Das heißt, ich habe mal zusammengestellt, welche Bibelstellen da zitiert werden und habe das dann ja so mal gemacht im Laufe der Jahre. Und habe jetzt 4 Jahre da so mal analysiert und denke, nach 4 Jahren kann man mal so eine erste Analyse machen und gucken, worin bewegen sich die Losungen. Und habe zunächst festgestellt, es sind nahezu alle alttestamentlichen Bücher tatsächlich vertreten, außer, was denkt ihr? Nicht drin ist Esther, Hohes Lied und Obadja. Alle anderen sind drin. Im Buch Esther kommt der Name Gottes überhaupt nicht vor. Obwohl man sieht, wie im Hintergrund Gott die Fäden zieht. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Hohelied, ja, kommt der Name Gottes an anderer Stelle mal vor. Aber das hat man nicht genommen. Und Obadja, ja, ist ein Kapitel, fand man nichts Lesenswertes. Das Alte Testament hat 929 Kapitel. Aus wie vielen Kapiteln wird insgesamt zitiert? Was denkt ihr? Ja, genau die Hälfte. Aus 464 Kapiteln, also genau der Hälfte der Kapitel, werden auch Losungen gezogen. Aber 34% aller Losungen sind tatsächlich aus den Psalmen. Und nochmal 11% aus Jesaja 40 bis 66, das sind nur 26 Kapitel. Ne? Sodass man insgesamt, ich sagen muss, mein Eindruck war nicht ganz falsch, 45% aller Losungen sind aus dem Psalm oder Jesaja 40 bis 66. 45%, fast die Hälfte. Das sind 579 Zitate in diesen 4 Jahren. Und das bedeutet, wenn man die Kapitel mal aufschließt, aus denen zitiert wird, dann kommt es zu der berühmten 80-20-Regel, die in vielerlei Weise gilt. 20% der Kapitel werden bevorzugt und 80% denen gegenüber vernachlässigt, der Bibel. Am häufigsten wurde in 4 Jahren 5. Mose 2,7 zitiert, nicht im Psalmwort. 5. Mose 2,7. Der ganze Vers lautet: Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen, an nichts hast du Mangel gehabt. Das ist dieser Vers. Da kommt in 4 Jahren 5-mal in 3 Varianten vor. 15.24, der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen, an nichts hast du Mangel gehabt. Das ist der letzte Teil. Im selben Jahr im Mai, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Das ist der erste Teil. Am 7.9.21, der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch diese große Wüste auf dein Herz genommen. Das ist der mittlere Teil. Also man hat diesen einen Vers 3-mal in verschiedenen Auszügen zitiert. Und deshalb hat man wieder 2023. Der dritte Teil am 9. März, der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen, an nichts hast du Mangel gehabt. Am 27.8.23, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Der beliebte Psalm 91, dieser Schutzpsalm, der kommt in den 4 Jahren 9-mal in der Losung vor. Und auch da werden wieder Verse geteilt. Ja, einmal heißt der Herr ist deine Zuversicht und zum anderen der Höchste ist deine Zuflucht. Beides in einem Vers, aber das hat man eben auch zweimal dann aufgeteilt oder so. Ich lese die jetzt nicht alle, wird vielleicht zu langweilig. Wie gesagt, in 4 Jahren 9-mal. Am häufigsten wird natürlich welches Kapitel zitiert? Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, das ist Psalm 119, weil es der längste Psalm ist, ja, kommt 30 Mal vor in den 4 Jahren. Also wenn man da jedes Mal das ganze Kapitel liest, hat man in 4 Jahren den Psalm 119 30 Mal gelesen. Das ist kein Nachteil, man kann ihn davon immer noch nicht auswendig, jedenfalls ich nicht. Und das lohnt sich durchaus, auswendig zu lernen, von daher ist es kein Schaden. Ich wollte bloß mal gesagt haben, auch sehr häufig, nämlich 20 Mal, ist Jeremia 31 zitiert. Das ist so das die Verheißung des Neuen Bundes, ein sehr, sehr positives Kapitel von Jeremia. Und auch wieder diese Entdeckung, dass eben, wenn wichtige Teile weggelassen werden. Wir hatten es jetzt erst neulich am 3. September, steht zum Beispiel in der Losung, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Steht so drin, ist auch gut, ist auch an sich wertvoll. Der ganze Vers lautet, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Also es steht drin, dass wir es machen. Der Rest ist Gottes Sache. Und dass man dies nur weggelassen hat, dachte ich mir, so viel Druckerschwärze hätte man noch aufbringen können. Warum lässt man diesen wichtigen Vers fest? Und das andere Beispiel habe ich schon genannt. Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Das als Losung einfach so hinzustellen, halte ich persönlich für eigentlich kriminell. Weil da muss man schon mal gucken, wem ist das wann gesagt. Ja, oder man sollte es zumindest einmal nachlesen. Ja, man kann das, wer will, kann da mal reingucken, also es ist schon so ganz interessant. Oder man kann sich es runterladen, muss man auch nicht machen, so wichtig ist auch wieder nicht. Aber ich wollte einfach das mal überprüfen, ob meine Eindrücke da so stimmen. Sind vielen zum Segen geworden, die Losung, das ist keine Frage. Und ich werde sie auch weiter lesen und gerne anderen empfehlen, das ist auch keine Frage. Es ist ein großer Vorteil, dass nicht wenige wenigstens so 2 Bibelworte am Tag eben lesen. Und dass sie sich wiederholen, prägt sich vielleicht auch das eine oder andere irgendwann mal ein. Auch das ist gut. Nachteil ist, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist und auch oft unvollständig zitiert wird. Und manchmal eine Weise zusammengestückelt sind, es ist kriminell. Ich denke auch, dass die Auswahl etwas einseitig ist. Also nur das zu lesen, das ist wie Fast Food oder wie Rosinen essen oder einen Kuchen beiseite lassen. Und da wird man Mangel ernährt. Das kann am Ende sogar tödlich sein. Man könnte verhungern trotz Bibelworten, geistlich, obwohl es gut schmeckt. Aber wer nur von einer Auswahl frommer Worte lebt, steht, ich denke, in der großen Gefahr, sogar das Heil zu verlieren oder es gar nicht zu erlangen, wenn er nicht die vollständige Botschaft der Bibel auch aufnimmt. Von da mache ich gerne Mut, Bibel zu lesen in verschiedenen Formen, im Großen und Ganzen, auch mal im Krümel sich viele Tage lang angucken, eine Rosine untersuchen, ganz ausführlich, kann man machen, ist gut, aber bitte diese Abwechslung und insgesamt Vollwertkost suchen. Ja? Und die Hauptnahrungsmittel in ausreichender Menge genießen. Nicht nur Rosinen oder Kompott oder Schokolade. Und nicht nur Bibelhalbverse, sondern auch gerne mal ein biblisches Buch oder vielleicht sogar mal die gesamte Bibel. Die Losungen aus Herrnhut zu lesen, das ist und tut gut. Doch was uns satt macht in der Not, sind nicht Rosinen, das ist Brot. So, mein Fazit insgesamt.